Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 15. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten, und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht: Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, im Namen von Jesus Christus treten wir in deine Gegenwart und danken dir für das Zusammensein, das du uns an diesem Morgen hier in diesem Haus schenkst, und binden die alle mit ein, die an unterschiedlichsten Orten zu unterschiedlichsten Zeiten mit diesem Gottesdienst verbunden sind. Wir beten dich an, den Alleinigen, den Ewigen, den Allmächtigen, und wir danken dir, dass du in Jesus, unserem Herrn, die Tür so weit aufgetan hast. Wenn wir diese Worte lesen, dann wissen wir, die wir zu den Heiden gehören, wir wissen, dass wir weit, weit weg waren. Wir wissen, dass wir kein Anrecht hatten. Wir wissen, dass wir nicht dazugehörten zu deinem Volk Israel. Und umso mehr Lobpreis, Anbetung dir, dass Gnade uns erreicht hat, dass wir die Fernen zu Nahen werden durften, dass wir mit zu dir gehören dürfen, das ist unser ganz großes Glück. Und wir bitten dich, dass wir in diesem Wissen, dass wir die Deinen sind, unser Leben leben, dir Ehre geben, auch an diesem Tag, auch an diesem Ort. Wir bitten dich um deinen Segen für die Auslegung deines Wortes. Wir bitten dich für Rainer Wörz, dass du ihn befähigst und ausrichtest durch deinen wunderbaren Geist, und danken dir, dass deine Worte sich mit unserem Leben verbinden wollen. Wegen dir unser Land, unser Volk, mit allem, was dazugehört. Wir bitten dich für alle, die in unserem Land Verantwortung haben, in welcher Weise auch immer. Und wir stehen vor dir ein und bitten dich um Barmherzigkeit für alles äußere Wohlergehen dieses Landes. Aber am allermeisten bitten wir dich, dass du noch einmal die Türen auftust aus purer Gnade für dein Evangelium. Nimm diese Mauer weg, nimm diese Verschlossenheit, nimm diese Dumpfheit weg und komme du mit deiner Freundlichkeit, deiner Liebe, deinem Licht, deinem Glück, deiner Rettung, deinem Heil da hinein. Das dürfen wir bitten und nehmen da unsere kleine Mitarbeit in der Jesuswoche mit hinein. Wirke du. Danke, dass wir dir dein Volk an dein Herz legen dürfen und zum Ausdruck zu bringen, dass das, was dir wichtig ist, auch uns wichtig ist. Danke, dass wir dir auch unsere bedrängten Geschwister an dein Herz legen dürfen. Sei du da und tu deine großen und kleinen Wunder, du wunderbarer Gott und Herr. Wir danken dir. Es gilt für uns hier in diesem Raum, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter uns. Und so preisen wir dich, Jesus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den wiederkommenden Herrn, hier in unserer Mitte. Gelobt seist du. Amen.
Ja, die erste Missionsreise 47, 48 im ersten Jahrhundert ist abgeschlossen. Paulus und Barnabas kommen wieder zurück nach Antiochia in Amorontes, also zwischen Türkei und Syrien heute. Und sie sind angekommen und sie haben dann alles erzählt, so heißt es am Ende vom 14. Kapitel der Apostelgeschichte, was Gott getan hat und wie er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hat. Und jetzt gibt es plötzlich eine enorme Spannung. Jetzt gibt es, man kann schon fast sagen, einen Aufruhr und den wollen wir mit seiner Grundsatzentscheidung, die auf diesem sogenannten Apostelkonzil getroffen wird, heute Morgen gemeinsam betrachten. Ich habe es in drei Punkte gegliedert. Der erste Punkt, wie wurde entschieden? Zweitens, wie kam man zur Entscheidung? Drittens, wie ging man miteinander um? Und um es mathematisch nicht zu überfordern, habe ich jeden der drei Hauptpunkte in drei Unterpunkte gegliedert. Sie können also mitzählen, aber es passt nicht ganz, wenn Sie dann zeitlich hochrechnen, wie lang wird es wohl gehen, denn die Punkte sind natürlich unterschiedlich lang. Wie wurde entschieden? Was war eigentlich geschehen? Um was ging's? Wir lesen in Vers 1, dass Judenchristen aus Judäa kamen und lehrten die Brüder, also in Antiochia. Sie kamen in diese erste große heidenchristliche Gemeinde in Antiochia und lehrten die Brüder. Man muss sagen, sie waren nicht autorisiert von Jerusalem. Es handelt sich vielmehr, wie man dann dem weiteren Verlauf entnehmen kann, um eine pharisäische Splittergruppe, die zum Glauben gekommen ist und die eine Lehre vertrat, die von den anderen und von Gott nicht bejaht wurde. 15.1, sie kamen von Judäa, lehrten die Brüder. Und jetzt, was haben sie gesagt? Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung Mose, könnt ihr nicht selig, könnt ihr nicht gerettet werden. Frage an die Männer, ohne dass sie jetzt Handzeichen geben. Wer von ihnen ist beschnitten? Ich nehme an, die meisten nicht, manche vielleicht aus medizinischen Gründen. Also auch eine Frage, können wir gerettet werden? Die Frauen haben es hier einfacher, aber wir werden gleich sehen, dass das natürlich viel umfassender gemeint ist. Denn die Frage der Beschneidung steht hier nur als zentrales Gebot aus der Tora, pars pro toto, für das gesamte Gesetz. Und die Zugehörigkeit zum israelischen Volk. Also wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung Mose, könnt ihr nicht selig, hat Luther gesagt, eigentlich wörtlich gerettet werden. Es geht also um die Frage, ist eine Errettung allein aus Gnaden oder muss noch etwas dazukommen? Und dann heißt es, es entstand ein nicht geringer Streit. Man könnte auch umgangssprachlich sagen, es flogen die Fetzen. Gegen diese Meinung, der Grundtext gibt es etwas schärfer wieder, sagt, da standen sie dagegen auf. Man könnte auch übersetzen, es gab einen Aufstand gegen diese Botschaft, die diese Splittergruppe aus Judäa nach Antiochia gebracht hat. Und jetzt was Interessantes. Nun gibt eine Delegation mit Paulus, mit Barnabas und anderen, die zu den Ältesten und den Aposteln nach Jerusalem geht. Und das Interessante an der ganzen Sache ist das, dass sie die Autorität der Zwölfe, es waren ja wieder zwölf mit Matthias, akzeptiert haben. Und Paulus hat nicht gesagt, also geht ja mich nichts an, bin ja per Einzelerlass, Sondererlass berufen worden und die Zwölfe, mit denen habe ich gar nichts zu tun, in meinem Bereich entscheide ganz allein ich. Das ist nicht so. Also das Problem war, um zum zweiten Punkt zu kommen, um was ging's? Viele aus den Nationen kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt gab es natürlich Spannungen innerhalb der judenchristlichen Gemeinden. Müssen die Nationengläubigen, also die bisherigen Götzendiener, die vielfach auch von den Superfrommen abfällig als Hunde bezeichnet wurden, also unrein, ein Tier, das man nicht anfasst, ein Hund, müssen diese jetzt zum Glauben gekommenen Nationengläubige sich beschneiden lassen, das mosaische Gesetz halten? Also eine ganz grundsätzliche Frage, um die es da ging, im Jahr 48, 49, eben wie gesagt zwischen der ersten und der zweiten Missionsreise. Man könnte die Frage, soteriologisch kann man das nennen, zuspitzen, also dass die Lehre vom Heil, ist Beschneidung und Gesetzestreue um des Heils willen notwendig? Aber dann nein, aber die 10 Gebote. Das ist sehr schwierig. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber ich kann nicht Teile des Gesetzes herausnehmen, zum Beispiel das Sabbatgebot, und das dann einfach übertragen. Entweder oder. Aber das nur am Rande. Muss man Tora observant sein, um gerettet zu werden? Ekklesiologisch, also die Lehre von der Gemeinde, ist die Gemeinde ein Teil Israels oder steht sie dem Judentum als eigene Größe gegenüber? Und da müssen wir kurz mal unser Denken, Annalena Baerbock würde sagen, um 360 Grad wenden, wir sagen um 180 Grad in mathematischer Kenntnis. Und zwar war das Problem in der Bibel genau andersherum. Wir sagen immer, ja, wenn die Juden, wenn beschnittene Juden in Israel jetzt, heute oder sonst wo in der Welt zum Glauben kommen, gehören die eigentlich so richtig zum Leib Christi? Es ist also so eine Sonderabteilung, laufen die nicht schon halb in Israel? Und diese Fragen stellen wir. Die Bibel kennt dieses Problem so gar nicht. Die Bibel kennt das Problem, und da kommen die 180 Grad ins Spiel, umgekehrt. Die ersten Gemeinden waren alles judenchristliche Gemeinden. Und die Denke war, über die judenchristlichen Gemeinden kommt dann ganz Israel zum Glauben und durch ganz Israel, durch das gerettete, jesusgläubige ganze Israel, kommt dann das Heil in die Völker. Aber die Juden zuerst, Israel zuerst, das war die Denke. Und dann kamen die ersten Nationengläubigen zum Glauben und dann haben manche, ebenfalls diese Splittergruppe, gesagt, naja, denn müssen sie Israeliten werden, dann müssen sie sich beschneiden lassen, dann müssen sie das Gesetz halten. Und um diese Frage geht es, eine ganz grundsätzliche Frage, man könnte es noch abstrakter sagen und dann wird es auch dann doch auch ganz relevant für unsere Zeit. Reicht der Glaube an Jesus Christus zum Heil aus oder muss noch was dazukommen? Nun, in der Kirchengeschichte gab es die skurrilsten Dinge. Bis heute werden ganz seltsame Regeln aufgestellt. Ja, du glaubst an Jesus, aber du musst noch einen Sabbat halten. Aber du musst einen bestimmten Heiligungsgrad rein. Aber wenn du noch einen Fernseher hast. Aber. Also dieses Jesus und, das gibt's immer in allen Variationen. Und das ist die Grundfrage, die da dahinter steht. Jetzt, wie wurde entschieden? Für die, die mitzählen, wir sind beim dritten Unterpunkt des ersten Hauptpunktes. Und zwar, vier Leiter benutzt Gott, um diese Frage zu klären. Petrus, Paulus, Barnabas und Jakobus. Und die ersten drei, die machen eine interessante Argumentation. Sie sagen, Gott hat doch schon längst gehandelt. Die Frage ist doch schon entschieden. Und dann erzählt Petrus, wie er zu Cornelius geführt wurde. Kein Proselyt, der erste echte Nation, glaube ich, unbeschnitten. Und wie er sagt, hey, ich habe nichts Unreines gegessen als dieses Gesicht, selbst den Heißhunger hat Gott benutzt. Als dieses Gesicht in Joppe herabkam, dieses Tuch, also das Gesicht kam nicht herab, er sah das Gesicht und das Tuch kam herab im Gesicht mit den unreinen Tieren nach 3. Mose 11. Und er sagt, niemals habe ich so etwas gegessen. Ich bin ein gesetzestreuer Jude. ich werde das nicht anrühren. Und das geschah ja dreimal. Und dann sagt der Herr, was ich gereinigt habe, das halte du nicht für unrein. Wem, man könnte auch sagen, wem ich gnädig sein will, dem bin ich gnädig. Das hast nicht du zu entscheiden. Und Petrus kapiert nachher, es dauert eine Zeit lang, als er zu Cornelius kommt. Ich meine, wir haben jetzt von der Jesuswoche gehört und wie man das macht und so und was man da alles beachten muss. Man muss dann sagen, der Leitapostel der Zwölfe kommt in ein Haus und fragt, warum habt ihr mich rufen lassen? Hallo, guten Morgen, wie wär's mit Evangeliumsverkündigung? Aber wir merken, wie schwer es sich tut. Ich bin ja jetzt bei einem römischen Offizier, der schon von Standes wegen gar nicht konvertieren konnte, weil er damit sofort entlassen worden wäre, vielleicht sogar auch ausgestoßen aus seiner adligen Familie. Jedenfalls, Petrus verkündigt dann, nachdem sie sagen, ja, da ist ein Engel da gewesen, holt diesen Mann. Und die kommen zum Glauben und das erzählt er. Und dann sagt er, naja, und jetzt muss ich doch den Geist empfangen haben wie wir. Wer kann ihnen dann die Taufe verhindern? Dann erzählen Paulus und Barnabas, was Gott durch ihre Hand in der Heidenmission getan hat. Gott hat doch längst gehandelt. Und zwar gesetzesfrei. Die Sache ist doch schon entschieden. Ihr müsst doch nur Gottes Spur nehmen. Und Jakobus fasst das dann zusammen, indem er sagt, so steht's ja auch geschrieben. Und diese Entscheidung ist im Heiligen Geist. Und sie lautet, Heiden müssen nicht erst durch Beschneidung und Gesetzesübernahme Juden werden, um gerettet zu werden. Jakobus sagte so, Vers 19, darum meine ich, dass man den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe machen. Und Petrus noch klarer, eigentlich in Vers 11, nachdem er vorher sagt, unsere Väter und auch wir konnten das Joch nicht tragen. Joch ist ein bekannter Begriff der damaligen Zeit für das Gesetz. Er sagt, durch Gesetz kann niemand gerechtfertigt werden. Durch Gesetz kann niemand gerettet werden. Niemand kann dieses Joch tragen. Und in Vers 11 sagt er ganz klar, was das eine Evangelium betrifft, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, ebenso wie auch sie. Also das grundlegende Wort, allein durch die Gnade, allein in der Gnade in Christus Jesus. Und das fand allgemeine Zustimmung. Und das ist sehr wichtig, gesetzesfreie Evangelium, sonst müssten wir hierher gewaltig umdenken. Aber jetzt kommt etwas sozusagen in Klammern nachgeschoben, was sehr wichtig ist. Heinz Schumacher hat mich schon vor 40 Jahren auf diese Spur gebracht. Damals habe ich es nicht ganz verstanden. Ich hoffe, ich habe es verstanden. Sie können das ja prüfen heute. Und zwar, es gibt auch eine Freiheit zum Lebensstil, zur Lebensart des Gesetzes. Nicht zum Heil, nicht zur Rettung, sondern dass man in dem Rahmen des Gesetzes lebt, nicht um gerettet zu werden, sondern weil man Israelite ist oder weil man die Gemeinschaft mit dem Volk, damals gab es ja noch einen Tempel, weiter haben möchte. Und wenn man dann bestimmte Dinge nicht beachtet, ist man sofort draußen. Man kann auch nicht mehr in den Tempelbereich, streng genommen. Es ist anders, aber strange. Ja, das ist strange, aber es war so. Und es hat dann im Lauf der Kirchengeschichte abgenommen, weil es immer weniger Juden-Christen gab. Es gab immer wieder Juden, die übergetreten sind. Die haben sich dann aber in der Regel den christlichen Kirchen angeschlossen und die jüdische Lebensart abgelegt. Aber, und jetzt wird es interessant, Urchristenzeit und Letztzeit der Gemeinde entsprechen ja einander. Jetzt wird es interessant, als es jetzt wieder einen Staat Israel gibt, mit Beginn des Ende des 19. und 20. Jahrhunderts, da traten die ersten auf, hier ist vor allem mal Josef Rabinowitsch zu nennen, ein aus einer bekannten Familie, Rabbinenfamilie gestammender Mann, der zum lebendigen Glauben kam und der gesagt hat, wir leben weiterhin hebräisch, haben die das genannt. Und so sind auch heute in Israel, soweit ich weiß, habt's ja nicht kontrollieren können, will ich auch nicht, alle Männer, alle Brüder beschnitten. Aber nicht, weil sie gesetzestreu sind. Sonst würde sie ja das Anathema vom Galaterbrief treffen. Wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr aus der Gnade gefallen. Wer das aus diesem Grund macht, der hat die Gnade nicht verstanden. Aber als Lebensstil, ich gehöre zum Volk Israel, ich bin auch in diesen Bund hineingestellt, Ich mache mal ein Beispiel, wo es dann am ehesten einleuchtet. Also die feiern nicht Weihnachten und so und Ostern und diese Feste, sondern die feiern die biblischen Feste, aber auf der Erfüllungsebene, auf der Jesus-Ebene, das wahre Passahlamm. Ja, Shavuot, die Geistausgießung und all diese Dinge und Yom Kippur, der große Versöhnungstag, das Passahlamm. Also verstehen Sie, das ist ein anderes, eine Freiheit zum Gesetz. Ich hoffe, Sie sind noch dabei. Wenn nicht, macht's auch nichts, macht trotzdem weiter. Wissen Sie, Sie müssen sich einfach auch mal mit den Dingen beschäftigen. Es gibt nicht nur eine Bringschuld. Manchmal sagen Leute, ja, das und das kommt nicht zu mir und der und der und die und da. Ja, Leute, es gibt nach dem BGB, und das ist nicht nur im Zivilrecht so, nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld. Man muss sich auch bemühen um die Dinge. Man muss auch sich informieren. Man kann nicht einfach wie der Buddha da sitzen, das könnte ich besonders gut, wie der Buddha da sitzen und sagen, alles muss zu mir herkommen. Und was nicht zu mir kommt an Informationen über Gesellschaft, über Israel, über Nahost, über Bibel, da brauche ich auch nicht zur Kenntnis nehmen, mich zu beachten. Ist nicht so. Selbst die Apostel sagen, als sie die Diakonen wählten, wir wollen nicht in diesen ganzen zu sehr organisatorischen Bereich hineingehen, damit wir das Wort der Wahrheit und das Gebet nicht vernachlässigen. Das ist das Problem vieler Brüder, die Werken vorstehen und Pastoren und Pfarrern, dass sie so viel anderes haben, dass sie zum Eigentlichen leider zu wenig kommen. Also es gibt eine Hohlschuld. Und da darf man sich ruhig mal damit beschäftigen und nicht einfach so mal kurzerhand was abplappern, was dann den Tatsachen nicht entspricht. Wir kommen zum zweiten Hauptpunkt und auch dieser zweite Hauptpunkt ist dreifach untergliedert. Wie kam man zur Entscheidung? Es geht um das Ringen um den rechten Weg, die Wahrheit, den Willen Gottes, die gesunde Lehre, aber mit geistlichen Mitteln, nicht mit fleischlichen Mitteln. Und so schnell geschieht das ja fleischlich. Ich bin auch eher einer, der das Mundwerk schneller offen hat. Mein Vater hatte ein Schild in seiner Werkstatt. Vor dem Betriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Gut, das ist sicherlich notwendig, aber man muss auch Geist Gottes zum Zug kommen lassen. Und meine Zunge, die hat mir schon vieles eingebrockt. Ihnen auch? Ja. Und das ist auch ein ganz schwieriges Organ. Also, so schnell geht es dann ums Recht haben, um Macht und wer ja gelacht und so. Es geht eigentlich zutiefst, was will der Herr? Martin Hirschmüller sagt zu diesem ersten Konzil, es gab übrigens inzwischen nach katholischer Auffassung 21, aber nur die ersten vier sind auch von evangelikalen, protestantischen Richtungen allgemein anerkannt. Also Apostelkonzil zählen wir jetzt gar nicht. Eins, und dann noch weitere vier und der Rest ist ziemlich problematisch, jedenfalls aus unserer Sicht. Jetzt Martin Hirschmüller. Manchmal muss gestritten werden. Das macht unsere Erzählung vom ersten Konzil der Kirche deutlich. Klar, Christen sind durch ihren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus in Liebe miteinander verbunden. Hoffentlich. Nicht zanken und streiten soll ihr Leben bestimmen, sondern gegenseitige Liebe, Anerkennung und Verständnis füreinander. Dennoch, manchmal muss gestritten werden. Die Frage ist nur, worüber und wie. Das sogenannte, so Martin Hirschmüller, Apostelkonzil zeigt es uns, gestritten werden muss, wenn das Zentrum des Glaubens in Gefahr und in Frage gestellt wird. Die drei Unterpunkte, erstens der Entscheidungsrahmen, zweitens die Entscheidungsgrundlage, drittens die Entscheider. Erstens der Entscheidungsrahmen. Die ganze Angelegenheit, das kann man zwischen den Zeilen und der ganzen Schrift entnehmen, wurde gemeindeintern behandelt. Kein Tratsch, kein Informieren von Nichtgemeindegliedern. Keiner, der beim Physiotherapeuten mal auspackt. Keiner, der den Dorftratsch befeuert. Keiner, der beim Friseur den Mund nicht halten kann. Keiner auch, der es in alle möglichen anderen Gemeinden trägt. Gemeindeintern. Aber innerhalb der Gemeinde wurde dieses grundlegende Problem offen behandelt. Es gab keine Hinterzimmermauschelei. In Vers, jetzt habe ich es so klein geschrieben, dass ich es nicht lesen kann, es müsste 22 heißen, wird ja von der ganzen Gemeinde gesprochen. Das ist jetzt trotz Verfolgung wahrscheinlich in Jerusalem schwierig gewesen. Aber im Sinne, es waren alle Gruppen repräsentiert, alle, die dann auch die anderen informieren konnten. Es war eine Art Gemeindeversammlung. Es trafen sich nicht nur die Ältesten, nicht nur Diakone und Apostel. Natürlich wurde die Angelegenheit vorher im Leitungskreis besprochen und das Verfahren bestimmt. Die Gemeinde ist zuständig. Ein Problem ist, dass die Gemeinde sich für manche Fragen für unzuständig erklärt, wo die Schrift sagt, du bist verantwortlich. Du musst das in Verantwortung vor Gott entscheiden. Zweitens, die Entscheidungsgrundlage, naja, das ist ja einfach. Die Entscheidungsgrundlage, das ist natürlich, was man so in der Theologie als Norma Normans bezeichnet. Die Regel, die alles regelt, die grundlegende Regel, das ist das Wort Gottes, die Norma Normans. An was wurde gemessen? Was ist der Maßstab? Jetzt haben wir hier natürlich ein Sonderproblem, auf das will ich nicht tief eingehen. 48, 49 haben wir nur sehr wenige neutestamentliche Schriften, aber Gott hat ja noch die Apostel in dieser Zeit in der Gemeinde gelassen. Und obwohl natürlich das Wort in der Mitte stand, lesen wir in Vers 7 und auch schon in Antiochia, dass intensiv gestritten wurde. Heftiger Wortwechsel, lange gestritten. Also die Standpunkte wurden offensiv, engagiert, vorgetragen und begründet. Es wurden auch Abweichler nicht ausgebremst. So nach dem Motto, die lassen wir gar nicht zum Wort kommen, sondern so. Ich sage, ihr seid jetzt mal die Pharisäer, die Splittergruppe, okay? Jetzt tragt da mal vor, warum ihr begründet mit der Schrift und mit dem Handeln Gottes, warum ihr glaubt, dass die Nationen auch beschnitten werden müssen. Da hat man sie ausreden lassen, um zu verstehen, wie sie ticken und ob Gott vielleicht doch einen Anstoß geben will. Keine Unterdrückung von Meinungen von vornherein durch die Leitung. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, man hörte einander zu, konnte schweigen. Schon gesagt, da habe ich so mein Problem. Ich habe gern die John Wayne-Art. Kennen Sie John Wayne noch? Diesen Westernhelden, also natürlich nur auf dem Bildschirm, in den Hollywood-Filmen, original war es nicht. Und John Wayne, das ist so meine Art, während der andere spricht, munitioniere ich schon wieder auf. Und kaum hat der andere, oft lasse ich ihn nicht mal ausreden, eine absolute Unart, ich gebe es zu, zucke ich und bin ja wieder voll bei Munition. Tak, 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 tak. Aber das ist ja nicht einander zuhören. Das ist ja nur ein Abklatschen von Positionen, wie es leider heute auch oft in der Gesellschaft und in der Politik geschieht. Man hört eigentlich nicht mehr zu. Hier aber, und das ist sehr geistlich, man hörte einander zu, konnte schweigen. Die innere Haltung war, Gottes Wille soll geschehen. Nicht unbedingt, was ich sage, was ich meine, sondern Gottes Wille. Und dieses Schweigen wird betont, in Vers 12, schauen Sie mit rein. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu. Vers 13, als sie aber schwiegen, schweigen können, Gott Raum geben. Was hat Gott jetzt bisher gesagt? Was müssen wir bedenken? Was sagt die Schrift? Und das entscheidende Wort spricht dann im Geist Gottes, Jakobus, der Halbbruder des Herrn. Er sagt, hiermit stimmen auch die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, die Trümmer wieder bauen. Er spielt sicherlich auf Hosea 2 an, 2 Vers 2, er wird uns nach 2 Gottestagen, Gottes habe ich ergänzt, 2000 Jahren neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Der dritte Punkt, Unterpunkt, die Entscheider. Wer hat jetzt eigentlich entschieden? Also eins mal vorneweg, Petrus hat nicht gesagt, Freunde, alles mal herhören. Ich war dabei auf dem Berg der Verklärung. Ich bin Zeuge der Auferstehung und Leiden, Leiden und Auferstehung des Herrn. Ich bin einer der drei Leitapostel. Ich bin einer, der von Anfang an dabei war. Ich habe das Schlüsselamt bekommen. Und wäre damals schon ein Papst anwesend gewesen, hat er gesagt, das nicht vererbt werden kann. Musste aber nicht sagen. Und Petrus hat nun nicht gesagt, alles setzen, Klappe halten, Gott redet durch mich. Da waren 12 Apostel anwesend. Paulus, Barnabas, Diakone, Älteste, gestandene Männer, die unter Lebensgefahr das Evangelium bezeugt haben. Und keiner von denen hat gesagt, alle mal herhören. Erst am Ende spricht Jakobus, aber das war offensichtlich Konsens. Also das ist sehr wichtig, dass hier diese wichtige Entscheidung, der Willen Gottes erkannt wurde von diesen Leitern, aber dann letztendlich auch von der ganzen Gemeinde. Natürlich war das eine apostolische Entscheidung, die überörtliche Bedeutung hat. Ich will das nur noch mal ganz kurz erwähnen. Das gibt es heute nicht mehr. Bewahre uns Gott vor einer zentralen Steuerung, die in alle möglichen Gemeinden hineinredet. Das ist meines Erachtens unbiblisch. In der Apostelzeit war das anders. Wie viel Lobpreislieder und wie wir Brotbrechen machen und anders, das entscheidet die Ältestenschaft und die Leitung vor Ort, nicht irgendein Gremium oder ein Bischof sonst wo. Und das wird in der Endzeit so wichtig sein. Denn wenn der Kopf dann in eine schräge Richtung geht, dann geht der ganze Leib, die ganzen Unterglieder da mit in eine schräge Richtung. Also jede Gemeinde steht vor Gott, natürlich im Austausch mit den anderen. Wichtig ist eben kein falsches Amtsmachtverständnis, sondern Gott redet in diesem Fall durch mehrere. Und Jakobus fasst das unter der Leitung des Heiligen Geistes zusammen. Und da muss ich uns, die wir ja eben auch so gesellschaftszeitlich von unserer Zeit geprägt sind, vom Zeitgeist, noch eins sagen. Es gab keine Abstimmung und keine Demokratie. Wenn Sie in der Bibel durchgehen und Mose hätte in der Wüste abgestimmt, am Anfang hätte er vielleicht noch Zustimmung gehabt, aber den hätten die schneller abgesetzt, wie man gucken kann. Die Korinther hätten gesagt, Paulus, da gibt es aber noch ganz andere. Abstimmung, Demokratie, das würde ja voraussetzen, dass die Mehrheit geistlich und eine geistliche Urteilsfähigkeit hat. Das ist aber leider in der Regel nicht so. Also es ist ein sehr schwieriges Verfahren. Es gilt, den Willen Gottes zu erkennen. Die Gemeinde ist zu beteiligen, aber nachgeordnet und im Hintergrund. Noch einmal Martin Hirschmüller. Die Argumente aus der Bibel, die göttliche Beauftragung des Petrus zur Völkermission und die Erfahrungsberichte von Paulus überzeugten die Anwesenden, sodass Jakobus dann diesen Beschluss formulieren konnte. Die Schweizer würden sagen, diesen Entscheid. Wir sind ICE-technisch unterwegs. Einer, der pünktlich ist, und kommen zum dritten Hauptpunkt. Wie ging man miteinander um? Erstens mit Kompetenz, zweitens mit Wertschätzung untereinander, drittens mit Respekt der Leitung gegenüber. Also ist eine wichtige Frage, wie kommt man zu Entscheidungen und wie läuft das dann eigentlich? Und das steht ja hier auch so ein bisschen im Hintergrund. Wie haben die eigentlich so, und das wundert einen ja in der Apostelgeschichte immer wieder so, oft so glasklar erkannt, da geht die Spur, das will Gott. Gott will ja reden. Ist ja nicht so, dass Gott sagt, mal sehen, ob sie von alleine draufkommen. Wird man nie draufkommen. Wir brauchen Gottes Reden und Wirken. Es geht also nicht darum, dass wir besonders schlau sind oder was der sagt oder weil der früher schon immer. Das sind alles keine Argumente, sondern es geht darum, was will der Herr jetzt? Gottes Stimme konkret zu erkennen. Und Gott führt ja in der Regel nicht durch besondere Erlebnisse oder kann schon auch mal sein, aber in der Sache war das ja einfach ein sachliches Gespräch mit Gebet, Zuhören und dann eine Entscheidung anhand der Schrift. Dieser Tage habe ich, weil Gott ja auch anders reden kann, von einer Schwester eine sehr beglückende Mitteilung bekommen. Sie geht also wirklich einen ganz schwierigen Weg, ziemlich einsam auch, und sie war im Schwimmbad. Und plötzlich wird sie ihr total komisch und alles. Und dann hört sie, obwohl niemand da ist, eine Stimme, die zu ihr sagt, ich bin da, sei ganz ruhig, setz dich jetzt hin. Das hat sie dann auch getan und da war immer noch niemand da. Dann wieder diese Stimme. Leg dich jetzt hin. Das hat sie getan, wurde dann ohnmächtig, war ein Herzstillstand. Es war der Herr, der zu ihr gesprochen hat. Interessanterweise habe ich so gedacht, er hat auch jetzt nicht einfach gesagt, und dann nehme ich nochmal dem Notarzt auch gleich die Arbeit ab. wäre für Gott ein kleines gewesen. Er hat gesagt, nein, ich bin, geh mit dir da durch. Und sie wurde dann im Krankenhaus und so weiter, wurde das alles soweit dann auch wieder in Ordnung gebracht. Ja, aber Gott hat hier anders geredet. Und wie ging man jetzt miteinander um? Erstens mit Kompetenz. Und da mangelt es ja schon am meisten. Oft reden ja die, die nichts zu sagen haben. Und es ist an der Leitung einer Gemeindeversammlung so wichtig, dass man die zu Wort kommen lässt, die wirklich auch von der Schrift her und geistlich mündig argumentieren können. Dazu gehört, und das sehen wir ja, auch die Gabe, die Spur Gottes zu erkennen, seine Führung, sein Handeln, das in die Schrift einordnen zu können, ein geistliches Denken in heilsgeschichtlichen Zusammenhängen. Und ich will es nochmal aufgreifen, leider ist es manchmal so, dass Leute, die gewohnt sind, beruflich vorne zu stehen oder zu reden oder eine gewisse Stellung, Position haben, dann meinen und auch von anderen diese Autorität zugebilligt bekommen, sie hätten auch in geistlichen Dingen was zu sagen. Das kann sein, muss aber nicht sein. Und wenn einer recht ungelenk daherredet, einfach, viele grammatikalische Fehler, aber der Herr spricht durch ihn und das gilt es zu erkennen. Ich habe ja auch schon Ältestenversammlungen geleitet, nicht hier, aber woanders. Und mir war immer wichtig, dass sich dann auch Brüder, die haben sich, das, die hatten allerdings auch manchmal eine falsche Demut. Man muss auch den Mut haben, was zu sagen. Aber die musstest du dann auch auffordern. Was meinst du? Und dann kam was mit Substanz. Und da war es gut zuzuhören. Leider ist das ja heute ein großes Manko. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was über Hebräer 6 sagen. Der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein, aber ihr habt noch Milch nötig. Man kann von den Milchbubis von 1. Korinther 3 reden, die zwar in Christo waren, also Glieder am Leib des Christus, selber sich für Wunder wie reif und mündig und geistlich hochstehend achteten. Und der Herr sagt durch Paulus, ihr seid Milchbubis, Unmündige. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Zweitens, mit Wertschätzung untereinander. Wenn ich den anderen achte, schätze, als Bruder anerkenne, in dem auch der Heilige Geist wirkt, dann bin ich auch bereit, ihm zuzuhören. Wenn ich sage, was du sagst, ist ja sowieso unwichtig, jetzt rede wieder ich, dann bringe ich ja damit eigentlich zum Ausdruck, was du zu sagen hast, kann meine überlegene Position und Meinung, die von Gott natürlich ist, weil wir ja fromm sind, gar nicht erschüttern. Es lohnt sich gar nicht. Warum soll man dir zuhören? Ich muss mir das selber sagen. Wenn ich jemanden über den Mund fahre oder nicht ausreden lasse oder nicht zu Wort kommen lasse. Es ist der Stolz, ich weiß es doch eigentlich schon besser. Was kann der noch sagen? Das ist eine sehr gefährliche Haltung. Jakobus sagt ja, wir haben das Wort, ich dachte immer, reden ist Silber, Schweigen ist Gold, kommt in der Bibel. Stimmt es? Nee, kommt nicht in der Bibel. Hab alles durchgesucht, aber vielleicht, naja, also das ist eine Redewendung, aber es kommt dem Sinn nach. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Reden, langsam zum Hören und schnell zum Zorn. Ach, langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Zorn. Und in Kapitel 3 sagt er, die Zunge kann ja niemand bändigen. So ein kleines Organ, mit ihr loben wir den Herrn und mit ihr richten wir so viel Unheil an. Still sein, zuhören können, dieselbe Liebe habt, einmütig seid, hörbereit und schweigen können. Es gab auch keine entmündigenden Vorentscheidungen. Also dass die Zwölfe oder vielleicht noch mit Paulus und Barnabas oder so, die sind dann in diese Gemeindeversammlung gegangen und haben eigentlich entweder schon gesagt oder gleich signalisiert, die Sache ist schon entschieden. Das Wort Stimmvieh ist jetzt ein bisschen, eigentlich könnt ihr hier noch ein bisschen palavern, aber die Sache ist schon klar. Wir wissen schon, wo es lang geht. Dann kann man sich diese Gemeindeversammlung sparen. Dann muss man sich gar nicht treffen. Entweder man nimmt eine Gruppe ernst und glaubt, dass Gott durch sie redet, oder man lässt's. Aber das hat mir schon gut gefallen. Was hätten wir gesagt, wenn da gestanden hätte, da trafen sich Petrus, wen nehmen wir noch dazu, Johannes, der ist auch so, Paulus und Barnabas, und sie besprachen die Sache und teilten dann der Gemeinde mit, so und so hat's zu laufen, und Jakobus durfte das verkündigen. Keine entmündigenden Vorentscheidungen, die ja signalisieren, was andere noch sagen, kann nichts mehr ändern, weil wir es ja schon richtig entschieden haben. Dazu gehören auch, dass keine Tricks angewendet wurden. Ja, alles keine Erfindung. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Besprechungen gehabt, noch längst bevor ich hier ausgestiegen bin aus meinem normalen Beruf sozusagen. Und ich habe so viel Gesprächsleitung mitbekommen und zum Teil auch selber Besprechungen geleitet. Und ich kenne diese Tricks. Ein Trick ist, kritische Entscheidungen kann man, und kritische Momente kann man platt machen, indem man so lange Monologe am Anfang führt, dass die anderen gar nicht mehr wollen am Schluss. Die sind müde oder sind auf eine ganz andere Spur gekommen. Ich habe das von gesegneten Leitern erlebt, durch die Gott viel gewirkt hat, aber die dieses Instrument eingesetzt haben. Reden, 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 reden. Am Anfang warst du noch gespannt wie ein Bogen des Indianer Sioux. Und dann bist du immer müder geworden und am Schluss hast du gedacht, wie lange geht's noch? Und das war genau der Sinn. Der Schwall der Worte soll verhindern, dass es zur Sache kommt. Ein weiterer Trick ist, dass man eben auch wichtige Fragen nicht entsprechend vorbereitet, sondern nur so reinschiebt. Dann kann sich ja keiner vorbereiten. Man weiß ja gar nicht, um was es geht. Man wird sozusagen überrascht, möglichst noch am Ende. Wenn man dann noch unnötigen Zeitdruck aufbaut, die Sache muss schnell entschieden werden, dann kriegt man gern die Brüder, kriegt man die Versammlung gern dahin, wo man sie haben möchte. Natürlich gibt es Dinge, die schnell entschieden werden müssen. Schauen Sie, wir haben ja jetzt, ich meine, das ist ja lächerlich. Wir wollen die Demokratie verteidigen, aber können bei bisschen Kälte und ein bisschen Glatteis ist gar nicht mehr in die Schule und der ganze Stadtverkehr bricht zusammen. Aber im Osten, da würden wir dem Russen Stirn bieten. Also ich finde es lächerlich. Aber als Deutschland noch ein bisschen anders strukturiert war, 1962, Sie kennen diese große Flut, Hamburg. Ich glaube, Helmut Schmidt war Innensenator. Der Mann, der ist ja da zu einer Größe, der spätere Bundeskanzler, herangereicht. Und er hat natürlich nicht immer ein Gremium einberufen können und alles absehen. Der hat mutig entschieden. Da war es notwendig. Das Wasser war da. Das Wasser kam, aber nicht später. Du kannst nicht einfach Verfahren aushebeln, indem du alles als sofort und dringlich machst. Letzter Punkt, Sie haben es geschafft, wer mitgezählt hat, wir sind beim dritten Hauptpunkt und beim dritten Unterpunkt, und das ist der letzte Punkt. Der letzte Punkt heißt mit Respekt der Leitung gegenüber. Ein sehr wichtiges Momentum ist der Respekt gegenüber den von Gott bestätigten und eingesetzten Autoritäten. In der Regel wird Gott durch sie eine Entscheidung herbeiführen. Manche machen den Trick, wie bei Römer 13, was haben wir da jetzt für Diskussionen geführt? Ich muss der Obrigkeit ja, so wird es dort genannt, ich muss den Autoritäten nur untertan sein, wenn sie das Gute belohnt und das Böse bestraft, ansonsten nicht. Ja, da bin ich immer fein draußen. Da bin ich immer fein draußen, weil ich kann ja bestimmen, was gut ist und was belohnt werden muss und was böse und bestraft werden muss. So einfach geht das nicht. Und so einfach geht es auch nicht, warum habe ich das erwähnt, wenn man sagt, ja, den Ältesten schon und den Leitern. Aber das ist ja auch irgendwie nicht so richtig zustande gekommen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es gab ein Gemauschel bis zum Umfallen, als die Römer Jerusalem besetzt hatten und dann die Hohenpriester ein- und abgesetzt haben und dann der Tempel ausgebaut wurde. Da war so viel Unkoscheres, da war so viel Schräges. Da hätte man doch, wie die Essener das gesagt haben, sagen, wir akzeptieren das nicht mehr. Das ist nicht mehr so, wie es der Herr wollte. Was sagt Jesus, als er in den Tempel kommt? Das Haus meines Vaters. Obwohl da kreuz und quer war. Als Paulus vor dem wieder eingesetzten und abgesetzten, wieder eingesetzten Hohepriester stand, sagt er, Brüder, ich wusste nicht, dass es der Kohen Hagadol ist. Ich wusste nicht, dass es der Hohepriester ist. Aber der war ja eigentlich, und das ist ja gar nicht, das Verfahren war ja nicht ordentlich. Macht's nicht komplizierter, wie es ist. die Gott eingesetzt hat, das hat Gott zugelassen. Ich muss mir das selber immer wieder in allen möglichen Dingen sagen, mit denen ich vielleicht ein bisschen Probleme habe. Es liegt in der Hand Gottes. Und wenn es so läuft, dann läuft es so und ich will mich da einfügen. Jetzt aber noch einige Schlaglichter zu diesem dritten Unterpunkt, des dritten Hauptpunktes. Die Ältesten, die gut vorstehen, so Paulus und Timotheus, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Da geht es zwar um die Versorgung, aber das gilt auch allgemein. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Der Arbeit ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Manchmal kriege ich Mails, da wird dann angeklagt. Und da kann ich dann schon mitunter sagen, hör mal her, das ist eine ganz ernste Sache. Wenn du das sagst, dann machst du das nicht verborgen, sondern trittst du offen auf. Aber dass es sich um einen Leidenden handelt, bring noch 2 oder 3 mit. Dann 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, die sind nicht besonders gefährdet, weil junge Männer insbesondere hitzköpfiger sind als ältere Damen. Ordnet euch den Ältesten unter. 1. Petrus 5, Vers 5. Und die letzte Stelle. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht gut für euch. Also, wie gehen wir miteinander um, wenn es um wichtige Fragen in der Gemeinde geht, mit Kompetenz, mit Wertschätzung und mit Respekt, dass mit Gott reden kann, einer achte den anderen höher. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass du der Herr der Gemeinde bist, das Haupt des Leibes, und dass wir wissen dürfen, dass du im Regent sitzt, nicht nur über die Welt, nicht nur über dein Israel, nicht nur über alle Völker, sondern auch in einer besonderen Weise organisch verbunden bist mit deiner ganzen Gemeinde und auch mit jeder Gemeinde vor Ort. Und wir danken dir, dass du dann Einzelne auch auserwählst, begabst für bestimmte Dienste und Aufgaben und dass du durch sie reden und wirken willst. Aber dass wir in allem dir die Ehre geben, deinen Namen heiligen, nach dir fragen, nach deinem Willen immer wieder innehalten, dass wir auch Respekt haben vor dem und Achtung und Ehrfurcht vor dem, was im Bruder, in der Schwester ist, wo du ja wohnst, wo du Wohnung genommen hast, wo du gegenwärtig bist, dass wir nicht dich mit Worten ehren, aber im Bruder und in der Schwester verachten. Und nun danken wir dir, dass du so geduldig mit uns bist, danken dir für deine große Treue und deine große Liebe. Auf dich ist einfach Verlass. Mit dir wird man keinen Schiffbruch erleiden. Du bist der Fels, du wirst in Ewigkeiten stehen. Amen.